Deutschlandfunk, Information und Musik.
Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homo-, Transphobie, Behindertenfeindlichkeit, mit mir hat das alles nichts zu tun, oder? Wenn wir zum Beispiel an Stefan Ernst denken, also den Mann, der in dieser Woche verurteilt wurde für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, dessen Tat ja ein ja zutiefst rassistisches Weltbild zugrunde lag. Wenn wir also daran denken, ist es natürlich sehr leicht zu sagen, mit mir hat das alles gar nichts zu tun. So einfach ist es natürlich nicht, denn auch die Menschen, die keine Rassisten sind, die sind ja nicht im Vakuum geboren, sind auch nicht frei von rassistischen Denkmustern, die über Jahrhunderte in uns gehegt und gepflegt wurden. Das ist die schlechte Nachricht, aber es gibt auch eine gute Nachricht, denn man muss das ja nicht hinnehmen. Wie lernen wir unsere eigenen rassistischen Erzählungen im Kopf kennen, um sie im besten Fall dann zu überwinden? Emilia Röck hat, wenn man so will, darüber ein Buch geschrieben, der Titel Why We Matter und der nicht gerade kleingewählte Untertitel, Das Ende der Unterdrückung. Emilia Röck setzt sich seit Jahren mit Diskriminierung auseinander, mit ineinander verschränkten Formen von Diskriminierung, also mit Intersektionalität. Und das vor allem als Direktorin und Gründerin des Center for Intersectional Justice. Und jetzt ist sie in der Leitung. Frau Röck, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Why We Matter, so ist der Titel Ihres Buches und ich vermute, das ist auch eine Anlehnung an die Formel Black Lives Matter. In diesem Sommer wurde ja viel über Rassismus, teils auch sehr offen debattiert. Das war erfreulich, wenn natürlich auch der Anlass ein trauriger war, nämlich die Tötung des schwarzen George Floyd in den USA. Frau Röck, jetzt ein gutes halbes Jahr später habe ich ein bisschen den Eindruck, dass das Thema in Deutschland zumindest wieder so vom Tisch ist. Man hat sich so ein bisschen in dieser seltsamen Corona-Normalität eingerichtet, in der Rassismus mit einem selbst gar nichts mehr zu tun hat. Teilen Sie diese Beobachtung?
Also ja und nein. Einerseits klar ist die Empörung oder die Aufmerksamkeit, die direkt nach dem Mord an George Floyd stattgefunden hat, ja, ausgegangen sozusagen. Also das hat sich ausgekungelt, auch mit dem Sommer, also nicht mit dem Sommer, sondern eher mit dem Winter und auch mit den neuen Lockdowns von Corona. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich habe das Gefühl, dass es in der Gesellschaft generell, dass es jetzt in Deutschland heute einfacher ist, über Rassismus zu sprechen als vor einem Jahr oder vor 2, 3 Jahren. Ob es sich in der Tat in einer Transformation umgewandelt hat, das weiß ich noch nicht. Aber ich würde glauben, dass es trotzdem nicht umsonst war, diese Debatte, dass die Gesellschaft offener ist.
Jetzt flechten Sie in Ihr Buch ganz bewusst auch die Geschichte Ihrer eigenen Familie ein. Und Sie schreiben, gerade Familien wie die Ihre mit mehr als einer Ethnizität sind anfällig für Rassismus. Das klingt erstmal überraschend. Warum ist das so?
Ja, ich würde sagen, also alle Familien sind anfällig für Rassismus, aber in Familien, in sogenannten transracial Familien, sind anfälliger, weil das im Kern der Familie auch zu beobachten wird. Das heißt, dass die Hautfarbe ist ein Merkmal, der die Familienmitglieder auch betrifft. Und wenn wir versuchen, eben die Hautfarbe auszublenden und so zu tun, als würde es keine Rolle spielen, dann werden rassistische Muster reproduziert, meist unbewusst, aber das hinterlässt auch Schaden und Spuren für Kinder, schwarze Kinder oder Kinder of Color, die in solchen Familien aufwachsen, ohne dass Rassismus ein Thema ist. Und das war meine eigene Geschichte. Das ist die Geschichte von ganz, ganz vielen anderen Menschen, die ich auch selber kenne, auch Adoptivkinder, die nicht die gleiche Hautfarbe haben als die Adoptiveltern zum Beispiel. Das ist aber nicht eine Fatalität. Das heißt, es gibt auch viele transracial Families, die auch aktiv mit Rassismus auseinandersetzen und eben solche Dynamiken kritisch reflektieren können und auch langfristig entkommen können, glaube ich.
Mich hatte besonders die Schilderung über Ihren Großvater väterlicherseits beeindruckt, der Ihnen gegenüber ganz klar rassistische Einstellungen vertritt, aber offenbar gar nicht realisiert, was das für Sie als Tochter einer Schwarzen und eines Weißen eigentlich bedeutet, der sich also gar nicht im Klaren darüber ist. Wie lässt sich so ein Widerspruch erklären?
Das lässt sich erklären, weil er hat es geschafft, glaube ich, uns komplett, also unsere Hautfarbe komplett auszublenden. Das heißt, dass damit es keine kognitive Dissonanz für ihn entsteht, das heißt, ich mag schwarze Menschen und arabische Menschen nicht und damit er seine eigene Familie auch lieb haben kann, was er auch getan hat. Er war ein sehr, sehr liebevoller Opa zu mir und zu meinen Schwestern. Musste er unsere Hautfarbe ausblenden. Genau, und deswegen könnte es passieren. Also er hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es uns auch betreffen könnte, weil ich glaube, er hat sich auch mit uns identifiziert und gedacht, das ist meine Familie, deshalb sind sie wie ich. Und er hat die Seiten von uns ausgeblendet, die nicht Teil seiner Realität waren.
Sie gehen da mit den Rassismen in Ihrer Familie ziemlich schonungslos um. Kann mir vorstellen, dass das nicht ganz leicht war. Wie ist dieser Weg für Sie verlaufen, dass Sie das so offen schreiben wollten?
Weil ich eine Trennung machen will zwischen den Menschen und dem System. Das heißt, dass meine Familie an sich sind gute Menschen, die sind sehr liebevolle Menschen, wie ich schon gesagt habe, die sind großzügig, die sind empathisch, aber sie sind in einem System aufgewachsen und auch vor allem jetzt in ihrem Kontext, das sehr kolonial war, sehr rassistisch war, und deswegen haben sie diese Denkmuster verinnerlicht. Ich habe die Geschichte auch nicht geschont, weil die habe ich auch sehr, sehr lange auch getragen und auch gewusst, dass es schwierige Themen sind, worüber wir nicht sprechen sollten, weil das macht eben die Familie defensiv und das verletzt sie auch. Aber ohne zu sehen, dass es uns auch als Kinder wirklich sehr verletzt hat, bis im Erwachsenenleben. Mhm. Und ich habe auch entschieden, dass für mich ein Weg auch der Befreiung heißt, meine eigene Verletzlichkeit, meine eigene Erfahrung nicht kleiner zu stellen und auch nicht zu minimieren und auch den Platz zu geben, den es verdient, sozusagen.
Es gibt einen Satz in Ihrem Buch, den finde ich zentral, obwohl er vielleicht sogar irgendwie aus Ihrer Sicht banal sein mag, aber ich finde ihn sehr wichtig. Die Beweislast fällt immer denen zu, die Rassismus erfahren. Ist das der Grund, warum so viele, die von Rassismus betroffen sind, die Rassismuserfahrungen machen, dass die scheuen, den Konflikt scheuen, das Thema offen anzugehen?
Ja, absolut, weil Unterdrückungssysteme beruhen auf ein Element, und das ist Gaslighting. Ne? Das heißt, dass sie werden verleugnet. Unterdrückungssysteme werden täglich verleugnet. Und das heißt, dass die Menschen, die negativ davon betroffen sind, müssen ständig den anderen Menschen davon überzeugen. Und das ist eine sehr, eine große emotionale Last. Das heißt, dass wir werden nicht geglaubt. Unsere Wahrnehmung wird in Frage gestellt. Und so können auch Unterdrückungssysteme aufrechterhalten bleiben. Und das Problem ist, das ist auch ein Ego-Verteidigungsmechanismus. Ich habe auch darüber gesprochen im Buch. Das passiert, wo die Menschen auch sich sofort persönlich auch angegriffen fühlen, ohne zu wissen oder ohne zu sehen eben, dass die anderen Menschen, die das auch ansprechen, auch ihre Verletzlichkeiten haben. Und das hat damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auf einer Hierarchie basiert. Dass die Hierarchie beeinflusst bestimmt die Zugänge zu Macht, zu Ressourcen, aber auch zu Empathie. Das heißt, dass je nachdem, wo wir auf diese globale soziale Hierarchie positioniert sind, und das ist auch flexibel, ne? Also manchmal sind wir höher, manchmal niedriger, also das ist auch so, das ist sehr flexibel, sehr nuanciert, aber trotzdem bestimmt es auch die Empathie, die wir genießen werden von den anderen Menschen. Mhm.
Wenn der Rassismusvorwurf im Raum steht, Sie haben das gerade angedeutet, dann wird schnell scharf geschossen, weil offensichtlich da so eine Art Scham im Raum ist. Niemand lässt sich gerne rassistisch nennen. Wie geht man damit um? Wie kann man diese kommunikative Verhärtung irgendwie auflösen?
Also ich glaube, es gibt Scham, aber das gibt auch diesen Anspruch auf Achtung und Respekt, was aus den dominanten Gruppen in der Gesellschaft kommt. Das heißt, dass wir haben verinnerlicht, wenn wir einer dominanten Gruppe angehören, dass wir Respekt und Achtung verdienen. Und dass wenn Menschen, die auch implizit, ne, das heißt, es ist alles nicht immer explizit, unter uns in der Hierarchie platziert sind, wenn sie es wagen, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir diese Hierarchie verfestigen, dann ist es ein Riesentrigger. Und ich glaube, wir können diese Verschärfung auch enthärten, indem wir uns alle im Klaren sind, dass es geht nicht darum, ob wir gute Menschen oder schlechte Menschen sind. Es geht darum, erstmal zu verstehen, dass niemanden diese Systeme entkommen kann, ohne sie erstmal sichtbar zu machen. Das heißt, wenn wir sie negieren und verleugnen, dann alleine dadurch verstärken wir sie. Und das ist, glaube ich, etwas, also, was ich auch immer gerne zeige, ist, dass wir sind nie komplett unterdrückt oder komplett Unterdrücker. Und deswegen ist es immer einfacher nachvollziehen zu können, wie die anderen sich fühlen, wenn wir es betrachten aus unserer eigenen Perspektive. Zum Beispiel, ich habe keine Behinderung und deswegen bin ich auf der Seite der Unterdrücker. Und deswegen ist es für mich einfacher nachzuvollziehen, wie Menschen, die weiß sind oder Männer oder heterosexuelle Menschen, wie sie sich fühlen und wie sie Teile der Realität auch nicht sehen können.
Ihr Buch folgt ja dem Kerngedanken, Rassismus ist ja nur ein Unterdrückungssystem neben mehreren. Herrschaftssysteme verschränken sich auch miteinander, verstärken sich zum Teil, bedingen sich. Intersektionalität heißt dieser Ansatz ja. Das Ende der Unterdrückung, um jetzt nochmal auf Ihren Untertitel zurückzukommen. Ich sage jetzt mal, angesichts der Vielgestaltigkeit von Unterdrückungssystemen in unserer Gesellschaft, da kann man sagen, ist es nicht ganz leicht, optimistisch zu sein. Sie sind es, so lese ich Ihr Buch, aber dennoch, warum?
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung. Und das hatte ich gelesen in einem großartigen Buch von Desmond Tutu und Dalai Lama. Und Desmond Tutu meinte, Optimismus basiert auf sehr klare Fakten, die auf eine Verbesserung hindeuten. Und Hoffnung ist eine Haltung, die unabhängig von Fakten und unabhängig von Entwicklungen zu tun hat. Und deswegen präferiere ich den Wort Hoffnung, weil das ist eher, was ich bin. Ich bin hoffnungsvoll und nicht unbedingt optimistisch. Das Ende der Unterdrückung, ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben sehen werde. Also ich bin mir ziemlich sicher. Aber es gibt, glaube ich, im Moment in der Welt so eine große Transformation, die im Moment stattfindet und die auch auf das Ende von solchen Hierarchien, wie wir sie kennen, hindeutet.
Rassismus überwinden, das war Emilia Roack. Mit ihr habe ich darüber vor der Sendung gesprochen, auch über ihr neues Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, hat knapp 400 Seiten und erscheint am 15. Februar im Aufbau Verlag.